ARD. Sprechen wir über Mord. Mord als Karriereplan. Die tote Firmenchefin aus Dobel. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Ich will Kalif sein anstelle des Kalifen. Mit dieser Formel aus den Isnogut-Comics könnte man den heutigen Fall gut auf den Punkt bringen. Die fiese Frage, ob Sie die Comics gelesen haben, verkneife ich mir in Anbetracht Ihrer von mir bereits festgestellten Asterix- und Tim und Struppi-Ignoranz. Aber das Prinzip ist doch wahrscheinlich die Quelle allen Strafrechts, oder? Ich will es anstelle der anderen?
Das ist jedenfalls eine weit verbreitete Variante.
Warum? Weil Missgunst der Weltantrieb ist.
Ja, weil Missgunst jedenfalls ein starker Antrieb sein kann.
Was ist denn der Inhalt von Missgunst, habe ich mich bei der Vorbereitung des Falles gefragt, beziehungsweise wie verhalten sich Missgunst und Gier zueinander? Denn das eine ist doch, ich will unbedingt so viel wie möglich haben und das andere ist zwangsläufig immer, ich gönn's dem anderen nicht. Ist es zu sophisticated, das in einem so frühen Stadium des Falles zu fragen oder sind wir auf dem Weg mitten in den Fall hinein?
Kann sein, wobei hier ja noch andere Gesichtspunkte dann auch eine Rolle spielen. Man weiß nicht, oder jedenfalls ich weiß nicht ganz genau, wie die voneinander abzugrenzen sind. Aber natürlich ist Missgunst, also Neid und Gier, eng miteinander verwandt und verwoben. Man will etwas haben, was ein anderer hat und meint, dass einem das entweder zusteht oder dass es darauf gar nicht ankommt, sondern dass es nur auf das eigene Interesse ankommt. Also ist ja nicht immer mit der Vorstellung von einer gerechteren Verteilung, in Anführungszeichen, verbunden, sondern kann auch sein, dass man einfach sagt, der Stärkere setzt sich durch und das bin jetzt mal ich.
Neben der Frage von Gier und Gewinnstreben und Missgunst dürften uns auch schlechte Tatausführungen in diesem Fall beschäftigen. Aber hören wir doch erstmal rein, worum es geht.
Die 68-Jährige wurde am 20. Juli nach einem Hinweis einer Zeugin von der Polizei tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
Die Kriminalpolizei Calw hat sofort eine 34-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Sie trägt den Namen Loipe.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Angestellte und ihr Partner den Mord gemeinsam geplant hatten. Laut Gericht hatte der Mann die Chefin ermordet. Mit dem Mord wollte das Paar unter anderem die Veruntreuung von rund 40.000 Euro vertuschen.
Eine Soko namens Loipe und das mitten im Juli. Und dann auch noch heftige Diskussionen unter landeskundlich interessierten Damen und Herren in unserer Redaktion übrigens, ob der grammatikalisch richtigen Verwendung der Ortsbezeichnung Dobel in diesem Fall. Zweifellos heißt der Ort Dobelsoo, rund 700 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Gebirgskamm des Nordschwarzwalds. Die Einheimischen nennen auch den Berg Soo. Doch weil die von Bad Herrenalb kommende Landesstraße in Richtung Bad Wildbad genau in Dobel über den Gebirgskamm geht, fährt man umgangssprachlich auch über den Dobel statt über Dobel und kann deshalb nicht nur aus Dobel, sondern auch vom Dobel kommen, so jedenfalls die aus meiner Sicht richtige Meinung in diesem Streit. Großvater ist jedenfalls regelmäßig über den Dobel gefahren. Aber bevor ich Sie zu sehr verwirre, schnell die Fallzusammenfassung von Isabelle Demé, die definitiv nicht aus Dobel kommt.
Sie schrieb falsche Rechnungen und überwies nach und nach knapp 41.000 Euro vom Firmenkonto auf eigene Konten. Katharina A. war Prokuristin eines Unternehmens mit Sitz im Schwarzwald, eine Frau mit Ambitionen. Um Karriere zu machen, war die 38-Jährige bereit für einen Mord. Nach Überzeugung des Landgerichts Tübingen überwältigte ihr US-amerikanischer Lebenspartner Dion T. A. am Abend des 20. Juli 2022 die Chefin der Firma in ihrem Haus in Dobel im Landkreis Calw. Der 29-Jährige schlug und würgte die Unternehmerin, dann tötete er die 68-Jährige mit einem Schnitt in den Hals. Nach dem Tod der Firmenchefin wäre Katharina A. Geschäftsführerin geworden. Ihr Gehalt hätte sich fast verdoppelt. Ermittler sichern am Tatort Abdrücke eines Turnschuhs. Der passende Karton liegt in der Wohnung des Paares in Gaggenau im Landkreis Rastatt. Auf einem Wanderparkplatz in der Nähe des Hauses der Unternehmerin finden sie schwarze Einweghandschuhe. Reste eines Handschuhs hängen an ihrem Gartenzaun. An den Handschuhen finden sich DNA von Täter und Opfer. Vor Gericht räumt das Paar ein, sich auf Firmenkosten bereichert zu haben. Der Schwiegersohn der Unternehmerin habe sie zur ersten Überweisung gedrängt, behauptet Katharina A. Ihr Lebensgefährte habe sie dann zu weiteren Überweisungen überredet. Mit dem Mord habe sie aber nichts zu tun. Nicht sie, sondern der Schwiegersohn der Firmenchefin soll ihren Lebensgefährten an jenem Abend im Juli zum Haus der Unternehmerin geschickt haben, beteuert die Angeklagte. Das Gericht glaubt ihr kein Wort. Die Richter folgten auch nicht den Angaben ihres Lebensgefährten. Er habe mit der Frau nur reden wollen, behauptete der Angeklagte vor Gericht. Er sei betrunken gewesen, ein Streit sei eskaliert. Als die 68-Jährige ihn geschlagen und mit einem Messer bedroht habe, sei er ausgerastet. Die Verteidigung fordert für Katharina A. Freispruch vom Vorwurf des Mordes und eine Bewährungsstrafe wegen Untreue. Dass das Paar vor dem Mord zweimal erfolglos versucht hat, Schusswaffen zu kaufen, habe nichts mit der Tat zu tun. Die Adresse und ein Foto der Firmenchefin habe Katharina A. ihrem Lebensgefährten erst auf dessen Drängen hin besorgt. Für ihren Lebenspartner beantragt die Verteidigung nur eine Verurteilung wegen Totschlags. Das Gericht sieht es hingegen als erwiesen an, dass das Paar gemeinsam den Plan gefasst hat, die Firmenchefin zu töten. Katharina A. habe ihren Partner mit Informationen versorgt. Er habe das Haus der Unternehmerin intensiv ausgekundschaftet. Zeugen haben ihn in Tatortnähe beobachtet. Videos von Überwachungskameras zeigen ihn am Haus der Firmenchefin. Im April 2023 verurteilt das Gericht Katharina A. und Dionti A. wegen Untreue und gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen.
Thomas Fischer, wo wollen wir anfangen? Bei der wirklich bemerkenswert schlecht durchgeführten Tatplanung und Ausführung oder bei Gier und Neid und der Frage, was hier das Opfer das Leben gekostet hat?
Tja, wo soll man da anfangen? Wir haben ja eingangs schon kurz die Frage von Gier und Neid gestreift. Dazu muss man sagen, dass das Landgericht ja, soweit ich weiß, das Mordmerkmal der Habgier nicht angenommen hat, sondern sich auf die Verdeckung und die Heimtücke beschränkt hat. Also insoweit eher die Verdeckung dieses auch gemeinsam, aber nicht als Mittäterschaft verurteilten Untreue durch die Frau, durch die Angeklagte, abgestellt hat, zu der ihr Partner nur Beihilfe geleistet haben soll nach dem Urteil.
Und darüber bin ich auch gestolpert, denn Habgier haben wir ja in diesem Podcast schon häufiger besprochen. Ein übersteigertes, ungesundes Gewinnstreben habe ich mir gemerkt. Und da stellt sich doch die Frage, wenn der Mord aus dem Gedanken heraus geschieht, eine untreue Straftat, also etwas, was ja auch mit einem illegalen Gewinnstreben zu tun hat, zu decken, ist das dann nicht automatisch Habgier? Offenbar ja nicht, aber warum nicht?
Wäre ich jetzt spontan ehrlich gesagt auch nicht drauf gekommen. Man kann es natürlich so konstruieren, dass man sagt, die Motivation richtet sich dann darauf, das behalten zu dürfen, was man schon unrechtmäßig erlangt hat. Aber soweit ich weiß, war das ja auch noch nicht rausgekommen. Es war noch geheim und die Tötung sollte gerade die Offenbarung dieses vorangegangenen Vergehens verdecken. Also da das Gesetz für die Absicht, eine andere Straftat zu verdecken, eine Spezialvorschrift in § 211 bereithält, würde ich jetzt mal sagen, das ist kein Fall von Habgier, die sich auf das Erlangen eines neuen Vermögensvorteils und zwar als zentraler Gesichtspunkt eines Tötungsmotivs bezieht. Man kann natürlich wie die Habgier, wie auch die niedrigen Beweggründe schon sehr weit ausdehnen und sagen, alles, was auch nur mittelbar zu irgendwelchen Vermögensbesserstellungen führt, ist dann auch schon Habgier. Soweit sollte man nicht gehen.
Da geht es um dieses Motiv. Sie könnte darauf spekuliert haben, nach dem Tod ihrer Chefin selber in die Geschäftsführerposition aufzurücken und dadurch einen Vermögensvorteil zu erlangen. Unterm Strich kann es ja eigentlich offen bleiben, weil wir mit dieser Feststellung der Verdeckungsabsicht ja ein Mordmerkmal haben und der Mord nicht mörderischer wird dadurch, dass wir mehrere Mordmerkmale haben.
Man weiß ja auch nicht ganz genau, wie das Landgericht dazu gekommen ist, das so anzunehmen. Oder wie die allgemeine Berichterstattung damals dazu gekommen ist. Tötungsopfer war offenbar Geschäftsführerin, weiß ja, ob auch Eigentümerin, aber wahrscheinlich Geschäftsführerin einer GmbH oder was. Die Angeklagte war Prokuristin neben zwei anderen. Und dann liest man immer in der Presseberichterstattung, beim Tod der Geschädigten wäre die Angeklagte dann Geschäftsführerin geworden. Das kann man irgendwie ergründen, aber die wird ja nicht gesagt haben, hoffentlich stirbt sie bald, dann werde ich Geschäftsführerin. Sondern das ist halt eine nachträglich gefundene Motivmöglichkeit. Und da sagt man ja, das hätte der ja auch genützt, das ist ja immerhin auch ein Indiz. Und da kann man sagen, ja, dann wird es wohl auch so gewesen sein. Kann sein, ich weiß es nicht.
Das ist das, was ich am Eingangs meinte mit, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Das klassische Neidmotiv, die klassische Berechnung, wenn der andere nicht da wäre, dann wäre es für mich besser, lukrativer. Ich bin die geborene Nachfolgerin der geborenen Nachfolger. Zweifellos eine Triebfeder hier in dem Fall, aber offenbar für das Landgericht nicht der entscheidende Faktor.
Na, oder überhaupt kein Faktor. Wenn das Landgericht das angenommen hätte, hätten sie auch wegen Habgier verurteilen können. Haben sie aber nicht getan.
Sie haben wegen der Verdeckungsabsicht verurteilt. Das ist ein Mordmerkmal, über das wir auch schon gesprochen haben, das im Grunde unter Strafe stellt, den Versuch, eine andere Straftat dadurch nicht auffliegen zu lassen, dass man denjenigen, der es offenbaren könnte, tötet.
Genau, und zwar eine andere Straftat. So wie das spiegelbildlich auch für das Mordmerkmal der Ermöglichungsabsicht gilt, muss sich die Absicht auf die Verdeckung oder Klammer, Ermöglichung einer anderen als der Tötungsstraftat beziehen. Das klingt einfach, ist es nicht immer, nämlich wenn es sich um ein zusammenhängendes Geschehen handelt. Ja, jemand begeht einen Sexualdelikt, eine Vergewaltigung und entschließt sich dann im Verlauf dieser Handlung, das Opfer zu töten, damit es nicht herauskommt. Gibt es eine Zäsur, gibt es keine Zäsur, ist es noch dieselbe Tat, ist es eine andere Tat? Da gibt es viele denkbare Konstellationen und die sind dann auch manchmal schwierig zu entscheiden, also schwierig festzustellen. Zu entscheiden, die Entscheidung ist dann klar, wenn man die Feststellung getroffen hat. Aber in unserem Fall spielt es ja keine Rolle. Diese Untreue in Höhe von 41.000 Euro, die lag ja lange vor der Tat, war auch in mehreren Tatabschnitten ja erfolgt. Und das war natürlich auf jeden Fall eine andere oder mehrere andere Taten.
Ja, und als das aufzufliegen drohte und möglicherweise eben ergänzt noch um den Faktor, als man die Chance witterte, die Frau könne die Nachfolgerin werden, soll es zum Tatentschluss gekommen sein. Ich glaube, ganz spannend wird gleich auch nochmal, wenn wir uns angucken, wie man den Tätern auf die Spur gekommen ist und welche Fehler oder welche Pannen bei der Tatplanung da passiert sind. Aber wenn wir erst nochmal bei dieser Grundkonstellation bleiben, dass wir im Grunde ein Pärchen haben, das miteinander diese Tat geplant haben soll, miteinander an diesem Mord gearbeitet haben soll und dann vor Gericht die Situation haben, dass da jede Seite aber ihren Teil plötzlich ganz anders schildert und im Grunde eine Seite versucht es der anderen in die Schuhe zu schieben. Ein Klassiker des Strafprozesses?
Ja, das kann häufig so sein. Also dass es in diesem Fall so gewesen ist, habe ich selbst jetzt aus den Presseberichten nicht so unmittelbar entnommen. Die Beweislage gegen den Angeklagten war ja offenbar so, dass da schwer was dagegen einzuwenden war aus Sicht der Verteidigung oder aus Sicht des Angeklagten. Und er hat ja dann auch nicht bestritten, die Frau getötet zu haben. Er hat nur ein anderes Motiv und einen Tatablauf abgegeben, nämlich einen, der nicht den Tatbestand des Mordes, sondern den des Totschlags erfüllte. Eben keine Verdeckungsabsicht und keine Heimtücke vor allen Dingen und erst recht keine Habgier, sondern einfach die Tötung im Zusammenhang mit einem eskalierenden Streit, bei dem das immer wieder gern genannte plötzlich sah ich rot im Moment eintrat und dann weiß er nichts mehr und dann kam es einfach so aus ihm heraus. Im Zweifel ist es dann irgendwie der Alkohol, der die Tat begangen hat. Oder halt einfach von da an weiß ich nichts mehr, plötzlich hatte ich ein blutiges Messer in der Hand. Also so hat er das dargestellt, nicht ganz so dramatisch, wie ich es jetzt skizziert habe. Er hat jedenfalls gesagt, ich bin dahin, wollte mit der reden, dann gab es einen Streit, dann gab es irgendwas. Und dann habe ich sie gewürgt und dann ging ich in die Küche und holte ein Messer. Und die Frau gesagt, er hat mit allem nichts zu tun. Das ist ja nicht zwingend jetzt eine, sagen wir mal, konflikthafte Aussage, sondern er hat sie nicht beschuldigt und sie hat ihn nicht weiter beschuldigt, weil er die objektiven Tatbestände ja gestanden hat.
Naja gut, aber sie hat gesagt, ich habe mit der Tat nichts zu tun, aber ich habe Adresse und Foto meiner Chefin, meinem Lebensgefährten, auf sein Drängen hingegeben. Das, finde ich, sieht doch schon ein bisschen aus wie der Schritt weg von der Schlinge.
Ja, mag sein. Ist aber jetzt nicht so der Klassiker von zwei Angeklagten, die sich gegenseitig beschuldigen, die Tat, jeweils der andere die Tat begangen habe.
Ja, da erinnern wir an den legendären Fall Mord ohne Leiche, der Fall Kronbinder, wo zwei Menschen aus dem Karlsruher Unterweltmilieu einander wechselseitig ans Messer liefern. Und das alles nur, weil sie sich um eine Frau gestritten haben. Ein wirklich sehr schöner Fall, den ich zum Nachhören empfehle. Aber kommen wir hier zurück zum Dobel, auf den Dobel, wie auch immer Dobel. Bemerkenswert an dem Fall habe ich gefunden, wie eigentlich unfassbar schlecht die Vertuschung durch die Täter geklappt hat. Also da sind zum Beispiel Abdrücke eines Turnschuhs gefunden worden. Der Turnschuh ist dann zwar hinterher bei der Wohnungsdurchsuchung nicht aufgefallen, aber war ein relativ spezieller Turnschuh einer bekannten Sportschuhmarke. Aber der passende Karton lag in der Wohnung des Paares und auf einem Wanderparkplatz ganz in der Nähe des Hauses lagen Einweghandschuhe, die man sich wohl für die Tat angezogen hat und deren DNA-Spuren dann auch in Richtung der Täter geführt haben. Und ein Teil des Handschuhs hing dann auch noch am Gartenzaun. Also können wir festhalten, auf der einen Seite eine durchaus gründliche Tatortarbeit der Polizei und auf der anderen Seite ein wunderschönes Spurenbild?
Kann man sagen. Und da der Angeklagte ja nach Vorlegen der Beweise dann den Tathergang, jedenfalls soweit wir es jetzt besprochen haben, also die Tatausführung selbst ja gestanden hat, hat man auch wenig Zweifel daran, dass diese Indizien richtig waren.
Dass das so gewesen ist. Und dann kommt er eben mit seiner völlig anderen Geschichte und sagt, es hat alles einen ganz anderen Hintergrund gehabt und ab dem entscheidenden Punkt erinnere ich mich nicht mehr. Klassisches Täterverhalten aus Ihrer Erfahrung als Schwurgerichtsvorsitzender?
Sie meinen Einlassungsverhalten? Mhm. Ja, natürlich. Liegt ja auch nicht fern. Man ist angeklagt wegen vorsätzlicher Tötung und hat, wenn man schon die Tat einräumt bzw. einräumen muss, hat man die Wahl zwischen einem Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren für Totschlag und von lebenslang ohne Strafrahmen bei Mord. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man aus diesem Mordvorwurf rauskommt und zum Totschlag kommen könnte. Oder dann vielleicht noch weiter runter zur fahrlässigen Tötung.
Können Sie uns da ein bisschen mit in die Dynamik von so einer Hauptverhandlung nehmen, soweit Sie das als Vorsitzender mitbekommen konnten oder soweit Sie das vielleicht auch als Anwalt erleben? Wo entstehen denn solche neuen Geschichten? Sind es die Beschuldigten, die auf ihrer Zelle sitzen und 20 Stunden am Tag darüber nachdenken, was kann ich denn da präsentieren? Wird sowas im Gespräch mit dem Rechtsanwalt, mit der Rechtsanwältin entwickelt, dass man quasi sucht, wie könnte denn die Alternative sein? Wie weit darf der Anwalt da eigentlich etwas vorschlagen oder anbieten, wenn er sich noch im Rahmen seines Standesrechts bewegen will?
Er darf immer darüber natürlich belehren, welche Tatsachenfeststellungen zu welcher Rechtsfolge führen würden. Also zum Beispiel jetzt jemandem zu sagen, also das ist jetzt, sagen wir mal, eine schlimme Sache mit diesem Mordanklage, nehmen wir mal als Beispiel, ja, weil Mord gibt ja dann zwingend lebenslang. Anders wäre es natürlich, wenn der ihm an Streit vorangegangen wäre. Dann wäre Heimtücke nicht gegeben und dann denkt der Angeklagte, der Beschuldigte vielleicht noch mal ein paar Tage drüber nach und sagt, ja, ich glaube auch, dass er an Streit vorangegangen ist. Da muss man als Verteidiger sicherlich nicht sagen, das glaube ich Ihnen nicht, ja, ich lege das Mandat nieder, sondern muss man halt schauen, dass man das halbwegs plausibel dann ergründet und vortragen kann. Man ist ja nicht als Rechtsanwalt Verteidiger verpflichtet, seinen Mandanten permanente Lüge zu verdächtigen, sondern man ist dazu verpflichtet, dessen Interessen zu vertreten. Allerdings darf man nicht sagen, ich persönlich rate Ihnen jetzt mal folgende Geschichte zu erzählen. Das wäre eine Überschreitung der Grenze. Oder zu sagen, fällt Ihnen da nicht jemand ein, der das für Sie aussagen könnte? Denken Sie doch mal nach, ob Sie nicht einen ganz guten Freund haben oder irgendwas. Ja? Oder einen Zeugen nachmittags anzurufen und zu sagen, könnte es nicht auch so gewesen sein, dass Sie es ganz anders gesehen haben? Ja? Dass Sie gesehen haben, wie das Opfer meinen Mandanten zunächst mal angegriffen hat? Da wären wir Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie das dem Gericht so sagen könnten. Anstiftung zur Falschaussage überschreitet sich ja die Grenze. Strafbarkeit des Strafverteidigers wegen Strafvereitelung oder versuchter Strafvereitelung. Aber Rechtsrat darf man immer geben. Deshalb hat man ja einen Verteidiger.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer so völlig abstrakt bleibt, wie Sie es eben beschrieben haben, oder?
Das sind die Umstände des Lebens, in denen man ja immer nur dabei ist, was man selber tut oder nicht tut, aber nicht dabei, was andere tun.
Ja. Wenn der Anwalt sich korrekt verhält, könnte ich mir vorstellen, beziehungsweise glaube das auch schon in Hauptverhandlungen wahrgenommen zu haben, dass man sehr wohl an der Argumentation eines Rechtsanwaltes ablesen kann, wie sehr er dem folgt, was er da vorträgt. Oder wenn der Anwalt permanent sagt, aus der Sicht meines Mandanten war die Ampel rot, aus der Sicht meines Mandanten war das Auto nicht zu schnell, und nicht sagt, das Auto meines Mandanten war nicht zu schnell, die Ampel war nicht rot. Also dass man sich sprachlich schon ein bisschen davon absetzt, oder merkt der Vorsitzende das?
Ja, das ist aber natürlich auch nicht sinnvoll, das zu tun. Also entweder als Verteidiger muss man sich ja nicht ständig sozusagen fiktiv auf die Seite des Gerichts setzen und die Sachen neutral betrachten. Das kann natürlich im Einzelfall, kann so eine Formulierung völlig richtig sein, dass gesagt wird, mein Mandant war in der und der Verfassung, er war in der und der Position, er hatte das und das vorher erlebt und aus seiner Sicht musste sich das ihm so darstellen. So müsste man es begründen. Aber immer nur zu sagen, mein Mandant behauptet, er sei nicht am Tatort gewesen, mein Mandant lässt sich dahin ein, dass er vom Opfer provoziert wurde, das wäre eine meines Erachtens, ich will nicht sagen pflichtwidrige, aber doch sagen wir mal ungewöhnliche und wenig sinnvolle Selbstdarstellung. Das ist ja nicht die Aufgabe eines Verteidigers, sich von seinem eigenen Mandanten zu distanzieren, sondern er soll dessen Interessen vertreten, nach bestem Wissen und Gewissen und auch nach Kräften. Ja? Er ist nicht verpflichtet, die halbe staatsanwaltschaftliche Arbeit auch noch zu machen oder sich da als sechster Richter hinzustellen. Er trägt das vor, was er für seinen Mandanten vortragen will oder kann.
Vielleicht wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, wir sind jetzt in einer allgemeinen Erörterung der Verteidigungsmöglichkeiten gekommen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass es in dem konkreten Schwurgerichtsverfahren hier so gelaufen ist und dass wir jetzt über die hier konkret handelnden Anwälte gesprochen haben.
Nein, aber, in keiner Weise.
Aber als Vorsitzender haben Sie es erlebt? Ich habe es als Berichterstatter erlebt, dass man ganz deutlich merkt, der Anwalt distanziert sich bis über die Grenze hinaus dessen, was eigentlich in Ordnung ist, von dem, was er für den Mandanten vorbringt, weil er weiß nicht, weil das Verhältnis zerrüttet ist, weil es ihm unangenehm ist, was der Mandant behauptet, aber es wird einfach nicht mitgetragen, schon in der Formulierung.
Ja, kommt schon vor, kann sein, ist nicht gut, sollte man nicht tun, kann aber viele Gründe haben, zum Beispiel gestörtes Vertrauensverhältnis, dann könnte man versuchen, das Mandat niederzulegen, vielleicht schadet aber die Mandatsniederlegung auch dem Mandanten, weil es ein Zeichen dafür ist, dass selbst sein eigener Anwalt jetzt die Einlassung nicht mehr
mitträgt. Flint ins Korn wirft.
Zum Beispiel. Oder man denkt, es hat sowieso keinen Zweck, am 7. Verhandlungstag dieses Mandat niederzulegen, ohne nähere Begründung, irgendeine sinnvolle Begründung liefern zu können. Das Beste, was passieren kann, ist, dass man halt, oder das Schlimmste, Nächstliegende, was passieren kann, ist, dass man dann alsbald zum Pflichtverteidiger bestellt wird. Das ist ja kein Fortschritt, auch honorarmäßig kein Fortschritt.
Eher ein Rückschritt.
Eher ein Rückschritt, ja. Und durch eine solche Niederlegung des Mandats mitten in einer laufenden Hauptverhandlung oder ganz kurz vorher wird man für den Mandanten jetzt nicht wirklich was erreichen können. Also Distanzierung vom eigenen Mandanten ist wirklich nicht sinnvoll, außer in Fällen, in denen die Distanzierung sich aus der Sache selbst ergibt. Ne? Dass man sagt, aus der Sicht meines schwer betrunkenen Mandanten musste sich ihm das so darstellen. Aber sonst kann ich keinen rechten Sinn darin erkennen. Aber wie gesagt, Rechtsberatung und Informationen darüber, welche Tatsachen überhaupt erforderlich sind und um was es da überhaupt gehen könnte in dem Verfahren. Dass man sagt, ein Betrug ist ein kompliziertes Delikt und da muss man halt solch einen Vorsatz haben. Und haben Sie das wirklich gedacht, dass das stimmt und so weiter? Ja, das ist ja nicht verboten, sondern liegt ja nahe. Das ist ja der Sinn der Beratung und der Sinn der Strafverteidigung.
Ja. Auf diesen Punkt gekommen sind wir, weil nach der eigentlichen Tathandlung eine ganze Reihe von Spuren relativ zwangsläufig zum später dann verurteilten Lebenspartner der Prokuristin geführt haben und der dann eine alternative Geschichte dafür angeboten hat, wie die Tat geschehen sein könnte. Vor Gericht hat die Prokuristin den Schwiegersohn der Toten beschuldigt, ebenfalls in die Tat verstrickt zu sein. Womit haben wir es denn da juristisch zu tun, habe ich mich gefragt. Eine falsche Verdächtigung, oder? Oder ist vor Gericht in der eigenen Verteidigung alles erlaubt und es fällt nicht mehr ins Gewicht, wenn es um den Mordvorwurf geht?
Nein, es ist nicht alles erlaubt. Also die willkürliche Verdächtigung dritter Personen ist eine falsche Verdächtigung. Und die wäre auch selbstständig strafbar. Eine neue Straftat in der Hauptverhandlung, die da begangen wird. Anders ist es natürlich, wenn zwei Angeklagte sagen gegenseitig, nur einer kann es gewesen sein und beide setzen sich hin und sagen, es war der andere, der jeweils andere, dann sind es natürlich zwei falsche Verdächtigungen gleichzeitig. Aber soweit eine falsche Verdächtigung nur inzident darin liegt, dass man sagt, ich war es jedenfalls nicht, ist das keine Straftat, sondern ist einfach eine zulässige Verteidigung. Ja, wenn in einem Raum drei Menschen sind und das Opfer und anschließend geht die Tür auf und das Opfer ist tot und die drei sind da, dann kann es nur einer von den dreien gewesen sein. Wenn alle drei bestreiten, begehen mindestens zwei eine falsche Verdächtigung. Aber niemand wird sicher bestraft werden deswegen.
Das, denke ich, kommt ja in der richterlichen Praxis häufig vor, dass der Angeklagte, die Angeklagte, gerade wenn es immer knapper wird, anfängt, andere Beschuldigungen auszusprechen. Ist das etwas, was man verfolgt? Ist das der Moment, wo man sagt, Herr Staatsanwalt, notieren Sie, das hier war meiner Meinung nach eine falsche Verdächtigung, und kommt dann wirklich ein Verfahren zustande? Oder ist es gerade, ich meine, wir sind in einem Schwurgerichtsverfahren, es ist eine lebenslange Freiheitsstrafe am Ende auch ausgesprochen worden. Fällt das da überhaupt noch ins Gewicht, dass hier eine falsche Verdächtigung in der Hauptverhandlung war?
Kann sein. Also das sind zwei verschiedene Fragen. Der Richter, der Vorsitzende, ist verpflichtet nach dem Gerichtsverfassungsgesetz, Straftaten, von denen er da in der Hauptverhandlung Kenntnis erlangt, zu protokollieren. Und irgendwie so protokollieren, dass die Tatsachen festgehalten werden. Und dann könnte er ins Urteil schreiben, der Angeklagte X hat jetzt völlig willkürlich jemand anders, ihren Nachbarn, beschuldigt und sie haben ihn genau gesehen, wie er die Tat begangen hat und so weiter. Könnte man alles im Urteil darstellen und sagen, die Kammer hält das für eine frei erfundene Behauptung und folgt dieser Einlassung nicht. Da kann sich dann die Staatsanwaltschaft überlegen, was sie daraus macht. Und da kann die natürlich ein neues Ermittlungsverfahren einleiten. Sollte sie auch, wenn das so festgehalten ist. Und dann kann sie sich überlegen, was man damit macht. Relativ naheliegend ist, hier ein Fall des § 154 SCPO anzunehmen, dass nämlich diese neue Straftat im Hinblick auf die bereits abgeurteilten Straftaten nicht wesentlich ins Gewicht fällt. Anders könnte es beispielsweise sein, wenn sie wesentlich ins Gewicht fällt. Ja, wenn nicht eine willkürlich sinnlose Behauptung aufgestellt worden wäre, von dem das Gericht schon ohne nähere Erkundung jetzt der Ansicht ist, das ist sowieso dummes Zeug, sondern wenn beispielsweise ein Dritter beschuldigt wird, der dann dadurch in Untersuchungshaft kommt, der dadurch schwere Nachteile in seinem
den Job verliert, was auch immer.
Da kann man sagen, das fällt jetzt aber wirklich ins Gewicht, ja, und hat mit der ursprünglich abgeurteilten Tat des Mordes ja gar nichts mehr zu tun.
Unstrittig ist, dass der Mann die Tat begangen hat. Unstrittig ist auch, dass beide wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Also sollten wir noch über Täterschaft und Teilnahme sprechen.
In der Tat, die Frage stellt sich hier, ist ja auch nicht selbstverständlich. Die sind wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt worden. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie zwei oder mehrere Personen zusammenwirken können, um einen Tatbestand zu verwirklichen. Täterschaft ist das eine, da wird unterschieden zwischen Alleintäter und gemeinschaftlichen, also mehreren Tätern mit Täterschaft. Und sogenannter mittelbarer Täterschaft könnte auch der Fall sein. Also drei verschiedene Täterformen. Und es gibt zwei weitere Teilnahmeformen, nämlich die Anstiftung und die Beihilfe. Anstiftung ist das Verursachen eines Tatentschlusses in einem Dritten. Hier haben wir es mit der Frage wahrscheinlich zu tun, und auch das Landgericht hat damit zu tun, handelt es sich um Mittäterschaft oder um Anstiftung. Also ist in unserem Fall jetzt die angeklagte Frau, ist die Mittäterin, obwohl sie ja gar nicht am Tatort war und die Tat in keiner Weise eigenhändig begangen hat. Warum sollte die Mittäterin sein? Unterscheidung ist nicht immer ganz einfach, wird nach so Kriterien unterschieden, die zunächst relativ abstrakt klingen. Gemeinschaftlicher Tatplan ist nach § 25 Absatz 2 erforderlich für die Mittäterschaft. Allerdings ist bei der Anstiftung natürlich auch ein gemeinschaftlicher Tatplan, da ist nur anders gelagert. Und das ist eine Abwägung im Einzelfall, die häufig relativ schwierig ist. Man unterscheidet in der Regel zwischen bestimmten objektiven und subjektiven Bedingungen, was es betrifft. Also Kriterien für Täterschaft sind Tatherrschaft, Tatwille, Tatinteresse. Und je nachdem, wie das verteilt ist, Tatinteresse und Tatherrschaft, wird man annehmen, dass entweder Mittäterschaft oder nur Anstiftung vorliegt. In diesem Fall lag es natürlich nahe zu sagen, Tatinteresse ist ganz klar eher auf Seiten der Frau als auf Seiten des Mannes. Weil sie hat ja das Interesse, ihre eigene Untreue zu verschleiern, ihr Hauptinteresse jedenfalls. Und sie hätte auch das Interesse gehabt, da jetzt
Karriere zu machen.
Also Tatinteresse ist mindestens gleichwertig bei den beiden hier. Tatherrschaft.
Schwierig, wenn sie nicht dabei ist.
Nein, das muss man nicht unbedingt sagen. Also wenn Sie sich den klassischen Fall beispielsweise von Mittäterschaft in sogenannten Banden, ja, immer der klassische Bandenchef, der da zu Hause in seinem Fauteuil sitzt und mittels Handy seine Spießgesellen und seine Truppen dirigiert, die da jetzt den Gang unter der Bank graben, um da alles auszurauben. Und er kriegt dann auch noch 3/4 von der Beute und die anderen kriegen nur so ein Handgeld. Dann wird man sagen, ja, der ist ja nochmal mindestens Mittäter. Ja. Also das ist ja der Chef von allen. Und ob der jetzt am Tatort mit dabei ist, unmittelbar, das spielt gar keine Rolle. Also Eigenhändigkeit der Tatausführung ist nicht erforderlich. Das ist ja gerade der Sinn der Mittäterschaft, dass die Handlung des einen dem anderen zugerechnet wird. Ja? Also die Tötung, sie wird ja wegen Tötung eines Menschen als Mittäterin verurteilt, obwohl sie den Menschen weder gesehen noch berührt hat und auch nicht getötet hat im handgreiflichen Sinne. Und das Kehle durchschneiden ihres Partners wird so behandelt, als ob sie ihm selber auch die Kehle durchgeschnitten hätte. Und das setzt halt voraus, dass ein gemeinsamer Tatplan ist und dass ein Täterwille da ist. Das ist eine etwas schwammige, etwas fantasievolle Beschreibung dessen, dass die höchstrechtliche Rechtsprechung annimmt. Das ist ganz wesentlich auch getragen von subjektiven Elementen, die dann aus objektiven Indizien abgeleitet werden. Wie hoch war das Tatinteresse und dann wie hoch ist der Anteil der Tatherrschaft? Ja, hier hat man gesagt, die hat dem die ganze Lage dieser Villa von der Frau verraten, die hat ihm verraten, wo die Überwachungskameras sind. Man könnte sagen, in diesem Fall war es nicht so, aber der Mittäter hat ihm alles zur Verfügung gestellt, er hat den Plan entwickelt beispielsweise, hat die hauptsächlichen Ideen gehabt, er hat ihm das Tatwerkzeug mitgegeben. Das wären alles Indizien dafür, dass das als gemeinschaftlich geplant ist. Am Ende wird man in allen diesen Fällen eine Mehrzahl von Indizien haben, die für und gegen Täterschaft oder Anstiftung sprechen. Wobei im Hintergrund immer steht, im Gesetz steht, der Anstifter wird gleich einem Täter bestraft.
Das wollte ich gerade fragen, wie ist denn im Ergebnis der Unterschied? Klar, gemeinschaftlich, es steht die lebenslange Freiheitsstrafe im Raum, dann kriegen beide mutmaßlich lebenslange Freiheitsstrafe. Der Anstifter wird gleich bestraft, aber also eigentlich gar kein Unterschied.
Nein, im Ergebnis ist es kein Unterschied, aber natürlich für den Schuldspruch ist schon wichtig, ob man Mittäter oder nur Anstifter war. Und am Ende steht dann immer der zentrale Begriff Gesamtabwägung in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und möglichst auch in den Entscheidungen der Landgerichte, der Schwurgerichtskammern, die dann sagen, wir haben das alles gesehen, wir haben das Tatinteresse gewertet, wir haben die Tatherrschaft gewertet und wir sind der Ansicht, das war jetzt ein gemeinschaftlicher Tatplan, der auf eine gemeinsame Tat, auf einen gemeinsamen Tatplan hin abstellt. Ganz entscheidend wäre es natürlich, wenn zum Beispiel die Abgrenzung zur Beihilfe zu treffen wäre, weil bei der Beihilfe zwingend der Strafrahmen zu mindern ist. Und das wäre natürlich dann von entscheidender Bedeutung. Wenn er sagt, ich will diese Frau umbringen, verrat mir mal, wo die Kameras sind. Und sie sagt, na gut, dann verrate ich dir die Kameras.
Der Rest ist mir egal.
Und der Rest ist mir egal und ich habe auch da nichts von oder lass die Finger davon, aber ich verrate sie trotzdem. Dann wäre das halt kein gemeinsamer Tatplan. Und bei der Beihilfe muss der Gehilfe ja überhaupt nicht alles wissen, was der Täter weiß. Er muss nur wissen, irgendwas wird er schon machen. Irgendwas so in dieser Richtung. Ja, wenn er nur sagt, ich möchte da aus der Garage das Fahrrad klauen, ist das keine Beihilfe zum Mord.
Jetzt haben Sie gerade bei der Gesamtabwägung, und das konnten die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, gesagt, das beschäftigt den Bundesgerichtshof. Und so sinngemäß, ich kriege es gerade nicht mehr wörtlich zusammen, das sollte auch die Landgerichte beschäftigen. Habe ich Ihren Gesichtsausdruck richtig interpretiert, dass Sie es als Revisionsrichter bei den Landgerichten regelmäßig vermisst haben?
Nein, nicht regelmäßig.
Bei bestimmten ab und an?
Ja, manchmal muss man findet das auch häufig in Entscheidungen des Bundesgerichts, aufhebenden Entscheidungen, dass gesagt wird, es mangelt jedoch an einer Gesamtabwägung. Das ist die eine Variante, ja. Dass ein Gericht zum Beispiel, ein Tatgericht einfach nur Indizien stur hintereinander schreibt, ja. Also besonders falscher, in Anführungszeichen unrichtiger, rechtsfehlerhafter Fall wäre, dass sie sagen, es gibt 6 Indizien, die für die Täterschaft sprechen und 4 Indizien, die für die Anstiftung sprechen. Also hat die Täterschaft gewonnen. Da fehlt es ersichtlich an einer Gesamtabwägung, weil es kommt ja nicht auf die quantitative Verhältnis an, sondern auf das Gewicht der Sachen, die dann auch wieder im Verhältnis zueinander stehen. Also am Schluss muss man sagen, wie stellt sich die Situation insgesamt dar? So, das wäre eine Variante, dass es an einer solchen Gesamtabwägung erkennbar fehlt in einem Urteil. Rechtsfehler. Das Gegenteil wäre, wenn ein Gericht schreibt, also hier kommt entweder Mittäterschaft oder Anstiftung in Betracht. Die Kammer ist aufgrund einer Gesamtabwägung der Ansicht, dass Täterschaft vorliegt. Da würde man sagen, sehr schön, aber wir würden gerne mehr wissen, was in diese Gesamtabwägung denn jetzt eingegangen ist, wie das gewertet wurde. Also man muss immer die Argumente erstmal suchen, sammeln. Erster Schritt. Zweitens muss man das Gewicht der einzelnen Argumente bestimmen. Drittens muss man das Gewicht der Argumente möglicherweise im Verhältnis zueinander bestimmen. Und viertens muss man sagen, wie sieht es denn insgesamt aus?
Ja.
Und das ist eine typisch richterliche Tätigkeit, die man ja jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen, methodisch exakt wie naturwissenschaftlich bestimmen kann. Was ist jetzt der Kern dieser Gesamtbewertung? Ja, das liegt halt irgendwo in der richterlichen Beurteilungsfreiheit und in der Entscheidungspflicht des Richters dann am Schluss zu sagen, insgesamt bin ich der Ansicht, dass das überwiegt. Und das wird man immer als rechtsfehlerfrei ansehen, wenn es nicht offensichtlich verfehlt ist.
Oder unterlassen wurde.
Und dann sagt man halt als Revisionsgericht, der Tatrichter hat es so gesehen und wir hier in Karlsruhe sind nicht dazu da, jetzt zu sagen, wir wären aber schlauer gewesen.
Ja. Das war der Fall des Mordes in Dobel, auf dem Dobel oder um den Dobel herum. Danke Thomas Fischer für diese Folge. Und außerdem sage ich Danke an Georg Brandl in der Regie und Alex Kothe an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter möchte etwas loswerden. Bitte schön.
Hallo Holger, hier ist Joost und ich habe in den letzten Monaten mit anderen tollen Kolleginnen und Kollegen an einem neuen True Crime Podcast gearbeitet, der jetzt ganz frisch draußen ist. Er heißt Die Millionendiebin. Darin erzähle ich die außergewöhnliche Geschichte von Manessa S. Die fängt so an. Manessa klaut im Oktober 2022 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma. Und danach beginnt eine wilde Flucht über Wien nach Serbien. Manessa taucht unter, bis sie ihre Tat dann doch bereut und am liebsten alles rückgängig machen würde. Aber da ist es zu spät. Sie sagt, ihr Lover und mutmaßlicher Komplize soll sie erst zu diesem Diebstahl gedrängt und sie dann auch hintergangen haben. Aber stimmt das? Den Podcast Die Millionendieben gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank für diesen freundlichen Anruf. Ich sage auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über die Flutkatastrophe im Ahrtal. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.